Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Können verheiratete Männer die Probleme der katholischen Kirche lösen? Um diese Frage geht es heute bei Tag für Tag. Wir blicken voraus auf die Amazonas-Synode im Vatikan und wir berichten über verheiratete katholische Priester in England. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Sonntag beginnt im Vatikan die Amazonas-Synode. Rund 180 Bischöfe, Ordensvertreter und Laien beraten bis Ende des Monats über die Probleme des Amazonas-Gebiets, das sich über 9 Länder erstreckt und 7,5 Millionen Quadratkilometer groß ist. Der offizielle Titel dieser Synode heißt Amazonien – neue Wege für die Kirche und für eine ganzheitliche Ökologie. Umweltzerstörung und die Rechte der Ureinwohner stehen auf der Tagesordnung. Doch ein weiteres Thema dieser Synode sorgt bereits seit Wochen für Diskussionen, nämlich die Frage, ob das Priesteramt in dieser Weltregion, wo es viel zu wenige katholische Priester gibt, geöffnet werden darf für bewährte verheiratete Männer, die sogenannten Viri Probati. Einige Kirchenvertreter sind empört, dass über diese Möglichkeit überhaupt nur diskutiert wird. Vor Ort aber, in den Ländern des Amazonasgebiets, sind die Erwartungen hoch, wie Ivo Maruschik berichtet.
Nur 28 Priester sollen ein Gebiet von der Fläche Deutschlands versorgen. Das ist der Alltag in der Territorialprälatur Xingu, einer Diözese im brasilianischen Teil des Amazonasbeckens. Das heißt, in den abgelegenen Dörfern der Indigenen kann es Jahre dauern, bis ein Pfarrer die nächste Messe liest. Und das kann so nicht weitergehen, sagen sowohl die Gläubigen als auch Kirchenvertreter.
As paróquias aqui são paróquias imensas.
Die Pfarreien hier sind riesig. Da stellen sich Herausforderungen, die selbst in der brasilianischen Kirche viele gar nicht kennen. Das ist wichtig. Wir müssen hier vor Ort sein. Das sind Entscheidungen, die die Synode treffen muss. Sagt Daniel Seidel, Referent bei REPAM, dem Netzwerk der Amazonaskirchen. Das Problem des Priestermangels kennt die Kirche überall auf der Welt, aber hier im Amazonasgebiet, wo Flüsse oft die einzigen Verkehrsadern sind, stellt es sich besonders drängend. Und so fordert auch Erwin Kreutler, der Altbischof der Prälatur Xingu, Mut zu Veränderungen.
Da möchte ich ganz klar sagen, es geht in erster Linie nicht um Zölibat, ja oder nein, sondern es geht um die Eucharistiefeier. Wenn Gemeinschaften nur 2 oder 3 Mal im Jahr das Privileg haben, einer Eucharistiefeier beizuwohnen, dem muss abgeholfen werden. Und da fragt man nicht um den Zölibat, ja oder nein, sondern wir brauchen jemanden, das Volk oder die Leute wählen jemanden, der die Weihe dazu bekommt, jeden Sonntag der Eucharistie vorzustehen. Und meines Erachtens ist auch hier in diesem Zusammenhang das Geschlecht Nebensache.
Bis vor 4 Jahren leitete der gebürtige Vorarlberger die riesige Diözese und er fordert nicht nur Weiheämter für verheiratete Männer, sondern auch für Frauen. Frauen wie die Ordensschwester Doris Merim. Auch die Franziskanerin verbindet große Hoffnungen mit der Synode im fernen Rom, vor allem in diesen beiden Punkten. Bei der Eucharistie geht es darum, dass alle Gemeinden Zugang bekommen. Und es geht um einen Ausdruck der Wertschätzung, vor allem für die Arbeit, die die Frauen in der Kirche und in der Gesellschaft leisten. Ganz bewusst stellen die Kirchenleute aus dem Amazonasgebiet das Thema Eucharistie in den Mittelpunkt, um nicht sofort mit dem Reizthema Zölibat in Rom gegen die Wand zu laufen. Aber letztlich geht es genau darum. Und es gibt noch einen Grund, warum die Probleme der Kirche hier besonders deutlich zutage treten. Brasiliens Bischöfe und Priester müssen zusehen, wie ihnen die Gläubigen in Scharen davonlaufen und zwar zur Konkurrenz. Noch gilt Brasilien zwar als das Land mit den meisten Katholiken weltweit, aber schon jetzt bekennt sich fast ein Drittel der Menschen zu den evangelikalen Kirchen. Mit den evangelischen Kirchen Europas haben diese nichts gemein. Es sind aggressiv missionierende und meistens erzkonservative Pfingstkirchen. In Brasilien sind die Evangelikalen allgegenwärtig. Sie bieten die bessere Show, sagen viele Gläubige. Und sie sind längst auch in den abgelegenen Siedlungen mitten im Urwald angekommen. Oft gehen hier ganze Dörfer geschlossen zum Gottesdienst der Pfingstkirche, während der Priester, wenn er denn endlich mal im entlegenen Dorf ankommt, seine Messe fast allein feiern muss.
Bei uns die Ausbildung für einen Priester ist so langwierig, dass das Jahre braucht. Und die Evangelikalen, die machen einen Pastor in 3-4 Monaten.
Hohe Erwartungen an die Amazonas-Synode im Vatikan, die am Sonntag beginnt, Ivo Maruschik berichtete. Und das ist auch das Thema im Gespräch mit Gerhard Krüb. Er ist Professor für katholische Theologie an der Universität Mainz und ein ausgewiesener Lateinamerika-Kenner. Wir haben das Interview aus Termingründen aufgezeichnet und ich habe ihn als erstes gefragt, ob er damit rechnet, dass die Amazonas-Synode den Weg frei machen wird, um verheiratete Männer als katholische Priester zuzulassen.
Das ist jetzt natürlich schwer einzuschätzen. Die Synode hat ja noch nicht einmal begonnen. Sehr viele Menschen hoffen das. Und ich glaube, es besteht auch eine reale Chance, dass das passieren könnte. Wir sollten allerdings die Amazonas-Synode nicht nur aus dieser deutschen Sicht, die so auf bestimmte Reformthemen ausgerichtet ist, betrachten, sondern zunächst mal ist tatsächlich wichtig, dass die Vertreterinnen und Vertreter der katholischen Kirche aus Amazonien ihre eigene Situation betrachten und dafür Lösungen finden.
Wie ist denn die eigene Situation vor Ort?
Die ist gekennzeichnet durch eine drohende Zerstörung des Amazonas-Urwaldes, einer wichtigen ökologischen Reserve für den gesamten Planeten. Sie ist gekennzeichnet durch eine sehr starke Heterogenität der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Die indigenen Gruppen sind so bedroht wie nie zuvor. Gleichzeitig finden Verstädterungsprozesse statt mit ihren besonderen Umweltproblemen, Abfallprobleme beispielsweise. Dann der Druck der Großgrundbesitzer, die durch Brandrodungen Weideflächen schaffen wollen oder Flächen für den Sojaanbau. Also ein ganz komplexes Gebilde von unterschiedlichen Problemen, die da zusammenkommen. Und was interessant ist am Vorbereitungsdokument, ist zum Beispiel, dass gesagt wird, nicht nur die Zeichen der Zeit müssen wir erkennen, sondern sozusagen auch die Zeichen des Ortes, wo wir Kirche vor Ort sein wollen. Das finde ich einen ganz zentralen Gedanken, die Zeichen des Ortes zu erkennen und im Licht des Evangeliums zu deuten. Wenn das gut gelingt im Amazonasgebiet, dann wäre das eigentlich das, was wir von dieser Synode lernen sollten, auch für unsere eigene Situation.
Aber was genau kann das bedeuten, die Zeichen des Ortes zu deuten?
Ja, das bedeutet im Amazonasgebiet zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass Kirche, wie es auch in dem Vorbereitungsdokument heißt, nicht nur zu Besuch kommt ab und zu, sondern dass aus den Gemeinden selber Verantwortliche die Gemeinde leiten und eventuell eben auch verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden, damit die Präsenz von Kirche, auch die liturgische Präsenz von Kirche, sehr viel regelmäßiger und sehr viel stärker in allen kleineren Orten auch möglich wird. Und so ein ähnliches Thema haben wir ja in Deutschland auch. Viele Gemeinden werden zusammengelegt. Das Kriterium dafür scheint nur die zurückgehende Zahl der Priester zu sein, anstatt dass man überlegt, ob es nicht in den Gemeinden selber Leute gibt, die in die Lage versetzt werden könnten, sich um die Menschen dort zu kümmern, Gemeinde zu leiten und eventuell auch als verheiratete Männer zu Priestern geweiht zu werden.
Das ist eine katholisch geprägte Region im Amazonas. Warum gibt es dort diesen starken Priestermangel?
Das hat natürlich sehr stark auch historische Gründe. Es ist ja lange Zeit eine sehr dünn besiedelte Region gewesen, wo die Distanzen zwischen den Dörfern sehr groß sind und auch sehr schwer zu überwinden sind. Es gibt ja im Amazonasgebiet wenig Straßen. Man muss über die Flüsse fahren oder fliegen. Und gleichzeitig hat durch Wanderungsbewegungen und Bevölkerungswachstum die Bevölkerung in der letzten Zeit sehr stark zugenommen. Da ist sozusagen die kirchliche Infrastruktur einfach nicht hinterhergekommen. Und kulturell bedingt ist es auch sicherlich so, dass für viele Menschen aus diesem Gebiet die Vorstellung, nicht verheiratet zu sein, eben sehr problematisch erscheint, sodass aus diesem Grund auch sehr wenige bereit sind, den Priesterberuf zu ergreifen.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, es geht darum, eine Lösung für diese Region zu finden. Was wünschen sich denn die Kirchen vor Ort von ihrer Weltkirche? Welche Lösung könnte das für diese Gemeinden sein?
Also tatsächlich wünschen sich die Menschen dort, dass der Zugang zum Priesteramt geöffnet wird, auch für verheiratete Männer. Sie wünschen sich aber auch innerkirchlich einen ganz anderen Umgang miteinander. Sie wünschen sich, steht auch im Arbeitsdokument, einen Dialog von unten nach oben, dass also diejenigen, die in der Kirche Verantwortung tragen, stärker zuhören, stärker auf die Gemeinden zugehen, stärker sich auf die Bedürfnisse der Gemeinden einstellen. Und sie wünschen sich eine Kirche, die sich ganz eindeutig auf die Seite der Armen und auf die Seite der Bewahrung der Schöpfung stellen. Dass also protestiert wird, dass angeklagt wird, wenn Menschen ausgebeutet werden, wenn die Rechte von Menschen nicht geachtet werden, dass aber auch massiv protestiert wird und versucht wird, politisch etwas dagegen zu tun, dass der Regenwald eben so stark bedroht ist momentan.
Wenn wir über diese regionale Lösung sprechen, Sie hatten das eben angesprochen, dann könnte das bedeuten, dass man in Mitteleuropa, in Deutschland auch eine regionale Lösung findet. Was bedeutet das jetzt, wenn wir gerade über die Priesterweihe verheirateter Männer sprechen?
Also ich möchte es ein bisschen weiter fassen, das Problem. Wir haben ja im Moment eine sehr dramatische Lage der katholischen Kirche. Es gibt einen unglaublichen Reformdruck. Sehr, sehr viele Menschen stehen vor der Frage, bleibe ich noch dabei, wenn sich nichts ändert? Es muss sich dringend etwas ändern beim Zugang zum Priesteramt, aber auch bei der Stellung von Frauen in der katholischen Kirche, bei der Sexualmoral, bei der Kontrolle von Macht und vielen anderen Themen. Und es ist irgendwie klar, die katholische Kirche ist weltweit ein so schwerfälliges Gebilde, dass diese Veränderungen nicht überall gleichzeitig passieren können. Es kann nur so gehen, dass in einzelnen Regionen Veränderungen vorgenommen werden, die woanders noch nicht stattfinden. Das heißt, wir müssen lernen, Vielfalt stärker auszuhalten, Differenz auszuhalten und uns dabei nicht das Katholischsein gegenseitig abzusprechen. Wenn das gelingt, wenn also in der Amazonas-Synode deutlich wird, dass eine Region in gewissen Themen vorangehen darf, ohne dass die anderen gleich mitgehen müssen, dann könnte das eben auch Reformmöglichkeiten für uns eröffnen. Ich glaube, das ist im Moment die schwierigste Zerreißprobe für die katholische Kirche, zu lernen, dass es nicht überall gleich sein muss, dass Homogenität nicht das Kriterium ist für kirchliche Einheit, sondern dass man wirklich auch zulassen muss, dass unterschiedliche Ortskirchen unterschiedliche Wege gehen.
Für konservative Kirchenvertreter ist das aber ein Dammbruch.
Ja, das ist tatsächlich so. Also während die einen jetzt erwarten, dass endlich konkrete Reformschritte erfolgen, befürchten die anderen eine Zerstörung der Kirche durch eben diese Reformen. Und das wird noch sehr spannend, wie dieser Konflikt ausgetragen wird. Es scheint so zu sein, dass die Katholiken sozusagen auf der rechten, sehr konservativen Seite auch über sehr viel Macht verfügen, auch noch in der Kurie über Macht verfügen, offensichtlich auch über sehr viel Geld verfügen und sehr geschickt auch die Medien bedienen, sodass sie enormen Druck ausüben können. Ich würde mir deshalb wünschen, dass die reformorientierten Katholiken jetzt nicht aufgeben und sich von der Kirche abwenden, sondern dass sie dabei bleiben, dass sie das Wort ergreifen, dass sie mitzumischen versuchen, denn sonst sind die Chancen vertan, die wir im Moment haben.
Lassen Sie uns noch mal über das andere Thema sprechen, das bei dieser Synode wichtig ist, die Ökologie. Sie haben das schon angesprochen. Da hat sich Papst Franziskus vor Jahren hervorgetan mit seiner Umweltenzyklika Laudato Si. Kein Papst vor ihm hat das jemals so deutlich formuliert, dass die Menschen verantwortlich sind für den Klimawandel und sie ihre kapitalistische Lebensweise ändern müssen, um die Umwelt zu retten. Welchen Einfluss könnte er oder könnte eine solche Synode jetzt beim Thema Ökologie und Klimaschutz haben, konkret?
Also einmal wird dadurch natürlich wieder Aufmerksamkeit erzeugt für das Thema. Zum anderen könnte es auch Auswirkungen haben in den verschiedenen Ländern, die einen Anteil am Amazonasgebiet haben, dass dort die Kräfte gestärkt werden, die sich für eine Bewahrung des Regenwaldes einsetzen, auch politisch. Da braucht es ja auch Allianzen. Das genügt nicht, dass das die Bewohner des Regenwaldes tun, sondern die müssen Allianzen schließen mit den Bewohnern auch der Großstädte in Rio und in Sao Paulo und in Lima und in Quito, in Ecuador und so weiter. Nur über solche Allianzen kann politisch der Druck entstehen, damit dort ein stärkeres Umweltbewusstsein wächst. Ich denke, das kann die Synode vielleicht schon bewirken. Und was sie auch bewirken kann, das ist, dass die katholische Kirche selber den Umweltschutz stärker ernst nimmt. Ja, dass man also viel stärker nachdenkt, zum Beispiel über Fleischverzehr in kirchlichen Einrichtungen, über Energieversorgung, über Solaranlagen auf kirchlichen Gebäuden. Da gibt es hier bei uns viel Nachholbedarf, aber eigentlich noch viel mehr Nachholbedarf auch in Lateinamerika, wo ja sehr viele Möglichkeiten bestünden, alternative Energiequellen zu erschließen, wo aber noch viel zu wenig dafür getan wird.
Nun sagt der brasilianische Präsident Bolsonaro immer wieder, es seien die Bauern, die den Regenwald abbrennen müssten, um zu überleben. Wenn das so wäre, legt sich der Papst in diesem Fall dann auch mit seiner eigenen Klientel an, nämlich mit den Bauern vor Ort, die das fürs Überleben brauchen?
Also es ist schon so, dass ein starkes Eintreten für die Bewahrung des Regenwaldes auch dort für Konflikte sorgt, weil es eben starke Interessen gibt. Und die Kleinbauern, die eben zum Teil auch roden und dort für ihren Eigenbedarf anbauen, sind schon auch teilweise ein Problem. Aber das viel größere Problem ist die Rodung des Regenwaldes für Weideflächen oder für Sojaanbau oder auch die Ausbeutung von Rohstoffen. Es wird ja auch Erdöl gefördert und das führt zu enormen Verschmutzungen. Es wird Gold geschürft in den Flüssen, leider mit dem Einsatz von sehr viel Quecksilber, was für die Umwelt sehr schädlich ist. Also es gibt eine Vielfalt von Interessen, gegen die man angehen muss, wenn man für eine Bewahrung des Regenwaldes kämpft. Ich glaube, dessen ist sich der Papst auch bewusst. Aber man muss diesen Kampf führen. Man muss hier für die Bewahrung der Schöpfung eintreten, auch wenn ökonomische Interessen zum Teil dagegen stehen. Es gibt ökonomisch allerdings auch Alternativen. Man muss nicht unbedingt den Regenwald ausbeuten, um ökonomisch erfolgreich zu sein in Brasilien. Da gibt es schon auch noch andere Möglichkeiten. Leider haben wir im Moment in Brasilien eine Regierung, die da aus populistischen, nationalistischen Bestrebungen heraus Umweltschutz eher ablehnt.
Welches Thema wird diese Synode dominieren, das innerkirchliche oder das Umweltthema?
Ich hoffe beides. Also ich hoffe nicht, dass die beiden Themen gegeneinander ausgespielt werden. Beides ist ausgesprochen wichtig, sowohl für das Amazonasgebiet als auch für die Weltkirche. Und da muss man gucken, dass man die rechte Balance hält.
Sagt der Theologieprofessor und Lateinamerika-Kenner Gerhard Krüb. Wir sprachen über die bevorstehende Amazonas-Synode im Vatikan. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Da wird nun also kontrovers darüber diskutiert, ob in entlegenen Orten des Amazonasgebiets verheiratete Männer katholische Priester werden können. Was viele nicht wissen, anderswo ist das bereits Realität. In England gibt es katholische Priester, die Ehefrauen haben und Kinder. Wie das kommt, berichtet Ada von der Deken.
Simon Chinnery ist 57 Jahre alt, verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Mit seiner Frau Jean lebt er in Hemel Hempstead, einer Stadt nördlich von London. So weit, so gewöhnlich. Aber etwas ist anders. Simon Chinnery ist katholischer Priester. Vor 8 Jahren trat er von der anglikanischen Kirche zur katholischen über. Seine eigene Kirche war ihm und gleichgesinnten Kirchenleuten fremd geworden.
In unserem sogenannten anglo-katholischen Flügel der Kirche von England haben wir katholische Traditionen und Riten beibehalten. Und das gilt auch für Glaubensfragen. Da waren wir der katholischen Kirche sehr nah, etwa was die Realpräsenz Christi in der Eucharistie oder Marienverehrung betrifft. Wir hatten viele Jahrzehnte lang gehofft, dass katholische Kirche und Kirche von England wieder zusammenfinden, es also zu einer formalen Wiedervereinigung kommen würde. In den 1970er Jahren gab es da großen Optimismus. Leider sind wir wieder auseinandergedriftet, etwa mit der einseitigen Entscheidung der Kirchenleitung, auch Frauen zu Priestern zu weihen oder in Bezug auf die sexuelle Moral. Das hat jede Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der katholischen und anglikanischen Kirche wieder zerstört.
Streitpunkt Priesteramt. In der anglikanischen Kirche gibt es mittlerweile Bischöfinnen und es gibt Pastoren und Vikare, die mit Partnern des gleichen Geschlechts zusammenleben. Diese Entwicklung stieß bei vielen Anglikanern auf Unmut, auch bei Pastoren. Einer von ihnen, Simon Chinnery. Ausgerechnet als er mit seiner Frau in Istanbul silberne Hochzeit feierte, wurde öffentlich, dass der Papst auf ihn und seine Kollegen zugehen wollte. Benedikt XVI. Richtete für ex-anglikanische Priester und Gemeindemitglieder ein eigenes Ordinariat ein. Es gleicht der Struktur einer Diözese und heißt seitdem Personalordinariat unserer lieben Frau von Walsingham. 3 anglikanische Bischöfe machten den Anfang, 80 Priester zogen nach, darunter Simon Chinnery. Das ist jetzt 8 Jahre her. Das neue Ordinariat sollte auch für unzufriedene Gemeindemitglieder eine neue religiöse Heimat bieten. Teilweise traten ganze anglikanische Gemeinden samt Priester über. Die Kirche von England war erschüttert.
Diese Trennung war nicht einfach. Es gab Vorbehalte und Bedenken unter den Anglikanern, was es mit dem Ordinariat auf sich hat. Das war manchmal schwierig und es bedeutete einen Bruch. Ich durfte nicht mehr in meine Kirche zurück, wo ich Gottesdienste geleitet hatte. Ich durfte nicht mehr in die Schule, wo ich als Seelsorger gearbeitet hatte. Am Sonntag habe ich der Gemeinde meine Entscheidung mitgeteilt. Am Montag musste ich meinen Tisch räumen und gehen.
Aber auch dieses sogenannte Personalordinariat für Ex-Anglikaner musste in den katholischen Strukturen erst einmal seinen Platz finden. Anders als normale Diözesen, die für ein bestimmtes Gebiet zuständig sind, ist das Ordinariat nicht regional verortet. Da die verheirateten Ex-Anglikaner ihr besonders anglikanisches Erbe nicht aufgeben müssen, haben einige der neuen Priester zwar bestehende Gemeinden übernommen, meist waren sie aber zusätzlich zu den anderen katholischen Priestern vor Ort. Auch ihr Gottesdienst unterscheidet sich. So findet der Wortgottesdienst in der Mitte der Gemeinde statt. Darauf sind katholische Kirchen architektonisch gar nicht ausgerichtet. Und dass ein Priester verheiratet ist und Kinder hat, auch daran mussten sich alle erst einmal gewöhnen.
In der katholischen Kirche kennt man keine Priester mit Ehefrau. Das kam erschwerend hinzu. Einige wünschten sich die Priestergattin im Vordergrund. Andere haben ihre Anwesenheit komplett ignoriert, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Und leider gilt es auch für einige Bischöfe. Die hatten schlichtweg keinerlei Erfahrung mit Priesterfrauen.
Mit Blick auf die Amazonas-Synode äußert Simon Chinnery Bedenken. In entlegenen Regenwaldgebieten dürfen womöglich künftig Viri Probati, also Männer, die sich in ihren Gemeinden bewährt haben und die auch verheiratet sein können, zu Priestern geweiht werden.
Da habe ich Bedenken. Wenn diese Menschen bereits in ihrer Gemeinde in Autoritätspositionen sind, erhalten sie zusätzlich noch die spirituelle Autorität. Sie sind womöglich nicht allzu gut ausgebildet, außerdem gibt es wenig Kontrolle, weil sie so isoliert leben. Das birgt ein großes Risiko, diese Position zu missbrauchen. Ich frage mich, wie das an diesen entlegenen Orten geregelt werden soll.
Simon Chinnery, der verheiratete Priester, möchte sich nicht als Botschafter für die Aufhebung des Zölibats verstanden wissen. Das obliege der Kirche insgesamt, sagt er diplomatisch. Und die alleinige Lösung für den Priestermangel könne es auch nicht sein.
In England gibt es verheiratete katholische Priester schon länger. Von dort berichtete Ada von der Deken. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Lebenszeit, heute zum Thema Geschwisterbeziehungen. Uns gibt es am Montag wieder zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr oder jederzeit im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.